Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Vor wenigen Tagen hat die neue Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen. Vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz sind die Erwartungen an sie natürlich hoch. Die erneuerbaren Energien müssen nicht nur möglichst rasch ausgebaut, sondern dadurch gewonnener Strom und Wärme auch effizienter gespeichert, verteilt und genutzt werden als bisher. Wie aber kann die Energiebranche die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen? Und welche Rahmenbedingungen muss die Politik für die Energiewende jetzt schaffen? Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Joachim Goldbeck, Solarpionier und CEO der Goldbeck Solar GmbH. Hallo Herr Goldbeck.
Hallo Bücklein.
Sie haben 2001 schon Goldbeck Solar gegründet. Können Sie uns ganz kurz erläutern, wo genau die Schwerpunkte Ihres Unternehmens liegen?
Wir haben das Unternehmen gegründet, zunächst erstmal mit dem Fokus, Solaranlagen auf größeren Industriedächern zu installieren und dafür dann auch die Wartung in Betrieb zu machen. Das hat sich dann mit der Zeit ausgeweitet. Zum einen sind wir nicht nur in Deutschland tätig, sondern auch in diversen anderen Ländern. Und wir machen nicht nur Dächer, sondern jetzt auch Freilandanlagen seit einer Weile. Und jetzt seit 3 Jahren speziell haben wir auch diverse andere Geschäftsmodelle noch mit hinzugenommen, dass wir praktisch eine Plattform darstellen für allerlei Partner. Also wir fangen an mit der Projektentwicklung, kümmern uns dann auch um die Finanzierung, machen natürlich nach wie vor Bau und Wartung der Anlagen, aber dann auch jetzt Asset Management von Bestandsanlagen sowie den Vertrieb und Verkauf des erzeugten Stroms. Und je nachdem, wo jetzt jemand Lösungen für hat, ein einzelner Projektentwickler kann uns auf uns zukommen und wir können den Rest dieser notwendigen Geschäftsmodelle mit beisteuern, sodass da letztendlich ein Schuh draus wird. Und ja, das machen wir in einer Reihe von Ländern dieser Welt.
Und Solarpionier, das heißt, ich meine schon 2001, das war noch relativ früh, aber wie sind Sie persönlich zu diesem ganzen Thema Solar gekommen?
1998 war ich in Mexiko, habe meine Füße in den Pool gehalten und der war richtig warm. Dann habe ich gefragt, wie der denn warm wird, ob das nur die Sonne ist. Und dann meinten sie, nee, die heizen den und zwar heizen den mit Diesel. Und da sage ich, das kann doch nicht sein, 400 Tage Sonne im Jahr, da muss mehr drin sein. Bin darüber zu Solar gekommen, habe dann gemerkt, dass Solarstrom für mich noch ein bisschen spannender ist und bin darüber dann auch zur Photovoltaik gekommen. War zunächst 3 Jahre bei der damaligen Firma ASE im Vertrieb tätig, habe darüber den Markt kennengelernt und dann 2001 habe ich innerhalb des Familienunternehmens die neue Sparte Goldbeck Solar gegründet.
Und inzwischen sind Sie nicht nur in dieser Firma, Ihrer eigenen Firma, sondern auch als Vorsitzender des Bundesverbands Solarwirtschaft seit 2014 mit dem Thema befasst. Wenn ich Ihnen in dieser Funktion mal auf den Zahn fühlen darf, was bewegt denn gerade die Branche am meisten? Wo sind die zentralen Herausforderungen für das Jahr 2022, das jetzt vor uns liegt zum Beispiel?
Was bewegt die Branche? Das ist natürlich jetzt ganz aktuell die neue Regierung und das Koalitionspapier, was sehr viel verspricht, sodass die Stimmung in Deutschland sicherlich sehr gut ist. Es ist ja ein sehr hoher Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz abzusehen. Auch die Umstellung im Bereich der Wärme soll erneuerbar werden. Und viele, viele Details, die dort angesprochen sind, zielen sicherlich absolut in die richtige Richtung, dass wir jetzt den Schwung bekommen, den wir brauchen. Aber wir sind natürlich nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch darüber hinaus. Und da ist ein großes Thema die Verknappung von Komponenten, speziell von Solarmodulen oder den Vorstoffen von Solarmodulen, was zu einer Verknappung und auch zu einer Verteuerung der Komponenten geführt hat. Und das führt dann zu, dass Projekte verschoben werden und im aktuellen Geschäftsjahr dann natürlich fehlt durch die verschobenen und die verteuerten Projekte, fehlt Deckungsbeitrag und fehlt Umsatz, was man sicherlich in der einen oder anderen Bilanz dann in mehreren Monaten sehen wird. Aber insgesamt ist es in Deutschland als auch global so, die Zuversicht ist enorm. Die Zeichen stehen ganz klar auf Wachstum und auf große Ausbreitung in quasi jedem Land dieser Welt und das in zunehmendem Maße auch förderfrei. Also wir blicken alle in eine sehr positiv in die Zukunft.
Das klingt gut, die Stimmung ist gut. Sie haben gerade schon Lieferketten-Schwierigkeiten und so weiter angedeutet. Wenn ich meinen Solateur frage, dann sagt er immer, oh Gott, mir fehlen Mitarbeiter. Deswegen wird denn die Branche das stemmen können? Wir brauchen ja einen enormen Zuwachs im Bereich der erneuerbaren Energien.
Ja, erheblich. Also wenn man sich das in unterschiedlichen Schritten vorstellt, das erste ist der politische Rahmen. Und da gibt es schon noch Dissonanzen. Ich hoffe natürlich, dass die neue Regierung die aufheben wird, um überhaupt die drohende Stromlücke, die bis 2030 zu erwarten wäre, zu vermeiden, brauchen wir einen Zuwachs von 20 Gigawatt pro Jahr.
Im PV-Bereich?
Allein im PV-Bereich, im Wind- und Solarthermie-Bereich und in anderen Erneuerbaren ebenfalls. Mhm. Und im Moment sagt aber das Gesetz noch, oder orientiert sich die Degression an 2,5 Gigawatt pro Jahr. Und da gibt es einfach Inkongruenzen in den Regelungen, die müssen behoben werden. Wenn das dann geschehen ist, dann heißt es natürlich massiv Aufbau, und Sie sprachen Personal an. Ja, wir suchen händeringend nach guten Fachleuten, nach Ingenieuren, aber auch nach Kaufleuten, nach Technikern. Und das geht anderen auch so. Also da müssen sowohl in den Unternehmen als auch durch die Bundesregierung Unterstützung erfolgen.
Wenn Sie jetzt diese drei Faktoren anschauen, also auf der einen Seite die politischen Rahmenbedingungen, auf der anderen Seite vielleicht Rohstoffknappheit und auf der dritten Seite vielleicht auch Personalmangel in der Branche, was könnte denn diesen enormen Zuwachs am ehesten gefährden in den nächsten Jahren?
Das sind ja alles, ich nenne es mal die breitere Supply Chain. Die komplette Supply Chain muss man bearbeiten. Das eine sind natürlich die Komponenten, muss man sicherstellen, dass man dort die Wechselrichter, die Module, die Unterkonstruktion zu akzeptablen Konditionen bezieht. Das ist die Standard-Supply Chain. Die andere nächste Supply Chain ist natürlich, wenn man stark wächst, geht das auch auf die Liquidität. Das heißt, die Finanzen müssen natürlich da sein. Das hängt auch wieder von Geschäftsmodellen ab. Aber wenn wir neue Projekte bauen oder erstmal entwickeln, bedarf das natürlich in der Entwicklung Kapital, im Baukapital. Insgesamt ist das für jeden, glaube ich, der wächst, ein kritisches oder ein relevantes Thema zumindest. Mhm. Und der dritte Teil der Supply Chain sehe ich die Mitarbeiter. Und da muss man auch gucken, wie kriegt man die richtigen Kollegen an Bord, die ins Team passen, die fachlich ins Team passen, menschlich ins Team passen und ebenfalls den Spaß an der Branche haben.
Sie hatten ja vorhin die Zahl genannt, wie viel PV-Zuwachs wir brauchen.
Wir brauchen pro Jahr 20 Gigawatt Zubau im PV-Bereich. Und ich will das mal ruhig ein bisschen erläutern. Wenn wir sagen, eine gute Anlage hat eine technisch erwartende Lebenszeit von 30 Jahren und man 20 Gigawatt im Jahr zubaut, dann wären wir ja irgendwann in einem eingeschwungenen Zustand, dass man permanent 600 Gigawatt in Deutschland hat. Aus 600 Gigawatt kommen ungefähr 600 Terawattstunden an Solarstrom. Das wäre ungefähr die Menge, die im Moment in Deutschland benötigt wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir in Deutschland sehr viel mehr Energie, speziell Strom, brauchen, weil wir über Sektorkopplung auch den Verkehr elektrisch gestalten werden oder die Verhüttung von Stahl über Wasserstoff erfolgen soll. Auch der Wasserstoff muss elektrisch erzeugt werden. Die ganze chemische Industrie muss entweder auf elektrische oder auf Wasserstoffprozesse umgestellt werden. Und wenn man dann davon ausgeht, dass wir 2000 Terawattstunden brauchen in Deutschland, um wirklich auch alle Industrieprozesse umzustellen, dann wären diese 600 Terawattstunden etwa 30%, ungefähr ein Drittel der gesamten Erzeugung in Deutschland. Und dann käme eben noch eine Menge an Biomasse, vielleicht auch Import, vielleicht und natürlich Wind mit zusammen, sodass daraus insgesamt ein Schuh wird. Mhm.
Nun ist ja Deutschland nicht alleine auf der Welt. Wir sind mindestens mal im europäischen Kontext. Inwiefern spielt denn die Europäische Union da eine hilfreiche Rolle oder ist da eher Gegenwind oder Blockierung? Wie sehen Sie das?
Ich sehe es absolut so, dass wir eingebettet sind in Europa und Europa ist eingebettet in die Welt. Ein Land agiert ja nicht für sich alleine, nicht mehr, und das ist auch gut so. Europa ist generell förderlich, aber erhöht natürlich die Komplexität bei einzelnen Regelungen. Und hier müssen wir schauen, dass die Dynamik in Europa und die Dynamik in Deutschland miteinander sinnvoll zusammenwirkt und nicht blöde neue Schnittstellen erzeugt. Aber das sehe ich generell zwar als dickes Brett, aber machbar. Europa will erneuerbar werden, Deutschland will erneuerbar werden. Also die Zielkongruenz ist da schon mal erreicht. Das nächste noch dickere Brett ist dann natürlich, Europa mit dem Rest der Welt zu vernetzen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben in Deutschland einen CO2-Preis, der auch wirklich Marktimpulse sendet, dann ist der nächste Schritt, das mit dem Ausland zu verzahnen. Gibt es einen CBAM, einen Carbon Border Adjustment Mechanism oder nicht? Ich fände es den einzig sinnvollen oder wirklich stringent machbaren Weg. Aber das ist natürlich dann sehr, sehr schwer, weil das nicht nur rationale Themen betrachtet, sondern auch Egoismen unterschiedlicher Länder mit betrifft. Und da ist in der Politik noch sehr viel Arbeit notwendig. Jetzt haben wir wahrscheinlich eine Außenministerin demnächst, die der Thematik Klima sicherlich sehr, sehr offen gegenübersteht. Mhm. Gleichzeitig hat sie auf dem internationalen Parkett nach meinem Wissen noch nicht so große Erfahrung und wird dort mit Persönlichkeiten konfrontiert sein, die, glaube ich, eine hohe Frustrationstoleranz erfordern.
Das haben Sie schön ausgedrückt. Genau. Sie sind ja mit Goldbeck Solar auch international tätig, auf jeden Fall im europäischen Raum, richtig?
Auch darüber hinaus.
Genau. Wenn Sie jetzt mal nur Europa anschauen, wenn wir hier von Deutschland nach Europa schauen, wo sehen Sie denn da große Potenziale? Gibt es da Länder, wo man sagen kann, ja, da ist noch viel drin und in anderen ist viel gemacht worden? Gibt es da Unterschiede?
Ich glaube, in einer Reihe von Ländern ergeben sich tolle Chancen. Und die basieren auf unterschiedlichen Grundannahmen. Die erste Grundannahme ist, die Erzeugung von sauberem Strom, speziell Solarstrom, in die Nähe des Verbrauchs zu rücken. Mhm. Deutschland hat viele große Ballungszentren dort in der Nähe, auf den Dächern, auf den Industriedächern, auf den Logistikdächern oder auch Freiflächen in der Nähe des Verbrauchs. Ist es sicherlich sinnvoll, Solaranlagen zu packen. Das gilt für die Ballungszentren in Deutschland. Aber genauso meinetwegen in Norditalien, in der Lombardei, gibt es viel Industrie. Auch dort kann man verbrauchsnah Solar installieren. Das ist ein Effekt. Der nächste Effekt, der sicherlich greifen wird, ist, dass Industrie anfängt dahin zu gehen, wo die Industrie perspektivisch günstig ist. Also es gibt bereits jetzt schon Industrieansiedlungen im Norddeutschland, weil die davon ausgehen, hey, da wird dauerhaft Wind und da wird es erneuerbare Energien geben. Mhm. Und in der gleichen Weise ist es im Grunde genommen nur logisch, dass solche Aktivitäten auch in anderen Bereichen, meinetwegen in Spanien, in Bereichen von Italien, in Südfrankreich stattfinden werden, wo Wind, wo Sonne in großen Mengen verfügbar ist, wo Rechtsstaatlichkeit herrscht und wo auch das Personal, ausgebildetes Personal vorhanden ist.
Also eigentlich eine große Chance, gerade auch für die südeuropäischen Länder.
Sehe ich so. Und das muss natürlich dann auch politisch untermalt werden, damit sich diese Dynamik tatsächlich entfaltet. Aber da sehe ich große Chancen. Und dritter Effekt, der noch mit reinkommt, ist, dass es verbindende Infrastruktur gibt. Also transnationale Leitungen von Strom. Das ist vielleicht noch begrenzt, aber in zunehmendem Maß in Zukunft über Pipelines. Ich weiß, dass es Gespräche gibt, Pipelines aus der Ukraine nach Zentraleuropa, also zu uns hin, auf Wasserstoff umzustellen. Und dann haben wir die Infrastruktur schon vorhanden. Dann kann natürlich in der Ukraine Wind oder Solar zugebaut werden, wo es Flächen gibt, wo es viel natürliche Ressourcen an Sonne und an Wind gibt. Und das kann natürlich in Spanien genauso sein, wenn man dort Pipelines von Spanien nach Deutschland zieht.
Mhm. Nun haben Sie gerade nochmal zurück zur deutschen Politik angesprochen. Wir haben eine neue Bundesregierung und Sie sind seit April 2019 Mitglied des Rates für nachhaltige Finanzen der deutschen Bundesregierung. Deswegen meine Frage, was raten Sie denn denen jetzt, beziehungsweise was sollten die möglichst noch 2022 konkret umsetzen?
Also 2022 gibt es, ja, es gibt vom Bundesverband Solarwirtschaft gibt es ein 100-Tages-Programm, was ich im Grunde genommen auch so unterstützen kann. Mhm. Das gliedert sich in zwei Bereiche. Einmal Solarthermie. Auch dort sollen Förderprogramme klimakompatibel ausgestaltet werden. Es ist ja auch auf Wärme verwiesen worden in dem Koalitionspapier, dass das erneuerbar werden soll. Das ist sicherlich gut. Und ein Brennstoffemissionshandelsgesetz soll auch verschärft werden, sodass Solarthermie dort ihre Sinnhaftigkeit voll mit einbringen kann. Der andere große Bereich ist Photovoltaik und Speicher. Und da hatte ich ja schon angefangen, drüber zu reden. Das eine ist die Ausbauziele im EEG anpassen an die Klimaziele. Dann schauen, dass wir die Dächer über PV-Anlagen zum Treiber der Energiewende machen. Das eine mit der Förderdegression hatte ich angesprochen. Die dynamisiert sich um 2,5 Gigawatt und das Ziel müsste 20 Gigawatt sein. Aber das läuft einfach weit auseinander. Mhm. Und ein zweiter großer Bereich bei den Dächern ist natürlich das Thema Ausschreibungen, die jetzt spätestens ab 750 kW, aber vielleicht auch schon darunter greifen. Mhm. Also diese Auktionspflicht, um einfach den Prozess zu verschlanken und so richtig die Masse auf Masse zu kommen, dass wir die Auktionen erst ab 1 Megawatt anfangen lassen und aus meiner Sicht, was bisher auch an der Stelle schlecht ist, Ausschreibungen lassen sich nicht kombinieren mit Eigenverbrauch. Mhm. Also entweder ich mache Eigenverbrauch bei größeren Anlagen, aber dann gibt es für den Rest auch überhaupt keine EEG-Vergütung mehr, oder ich gehe in die EEG-Vergütung und habe überhaupt keinen Eigenverbrauch. Und dieses Verbot, dass beides gemeinsam stattfinden kann, das gehört aufgehoben, insbesondere bei den großen Dächern, aber auch bei Freilandanlagen. Um auf den Zubau zu kommen, den wir brauchen, da muss die Flächenkulisse deutlich angepasst werden, Stimmung in der Bevölkerung geschaffen werden, dass wirklich Freilandanlagen auch in dem nötigen Maße erfolgen kann.
Mhm. Jetzt ist natürlich das Abbauen von Hürden die eine Seite, die andere wäre Pflicht. Also welche Bedeutung haben für Sie Maßnahmen wie die Solarpflicht für Gewerbebauten und Parkplätze zum Beispiel?
Also wir vom BSW stehen eigentlich diesen ordnungsrechtlichen Maßnahmen etwas kritisch gegenüber, weil ich glaube, dass das eher eine Abwehrhaltung bei den Nutzern erzeugt. Mhm. Das wird natürlich zu zusätzlichen Installationen führen. Ich glaube, hilfreich wäre es gewesen, wenn man einfach gesagt hat, okay, Dächer müssen solarfähig ausgestaltet werden. Mhm. Von der Statik, von den Materialien, vom Hausanschlussraum. Und dann kann jemand entscheiden, ob er das sofort baut oder ein Jahr später oder zwei Jahre später. Ich glaube, das wäre emotional besser gewesen.
Vielleicht zum Schluss noch, wenn wir dann ausgebaut haben und den Strom von den Dächern einsammeln und aus den Windkraftanlagen, dann müssen wir natürlich auch noch speichern und verteilen. Das wird auch noch mal eine ganz große Aufgabe. In welchem Speichermedium sehen Sie persönlich da die größten Chancen? Oder brauchen wir sie alle? Es gibt ja rein physikalisch Batterie, es gibt chemische, es gibt Pumpspeicherkraft, es gibt Methanol, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Energie zu speichern. Wo sehen Sie da den Schwerpunkt im Ausbau in der nächsten Zeit?
Ich sehe zwei Technologien, die aus meiner Sicht die Nase vorne haben und die auch beide wachsen werden und ihren Anteil haben werden. Und das sind Batterien und das ist Wasserstoff. Mhm. Andere Speichermedien sollen, wo sie aktivierbar sind, auch genutzt werden. Und ich habe überhaupt nichts gegen andere Speicher, aber sie sind in der Regel schwerer zu skalieren. Während Batterien und Wasserstoff kann man beliebig skalieren. Und deswegen wird da der Schwerpunkt drauf liegen. Und wenn man jetzt sagt, oh, das ist alles viel zu teuer, man muss sich nur die Kosten von Solar-PV-Anlagen angucken über die letzten 20 Jahre, wie dort die Preise runtergekommen sind. Und das Gleiche wird für Batterien und für Wasserstoff erfolgen. Mhm. Und beide werden ihre Sinnhaftigkeit haben.
Ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn Sie mehr über Goldbeck Solar erfahren möchten, ist es ganz einfach im Internet unter www.goldbecksolar.com. Wenn Sie den Bundesverband Solarwirtschaft besuchen wollen, dann wird Ihnen der Herr Goldbeck jetzt vermutlich die Webadresse nennen können.
Der Bundesverband Solarwirtschaft ist ganz leicht erreichbar unter der Webadresse www.solarwirtschaft.de.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Goldbeck. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Herzlichen Dank. Das werden spannende, ja, nicht nur 4 Jahre. Wir sind jetzt im Jahrzehnt der Solarenergie und das wird richtig gut.
Und das Jahrzehnt der Solarenergie, das begleiten wir natürlich mit dem The Smarter E-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ich hoffe, es hat Ihnen für heute Spaß gemacht und Sie fanden es interessant. Bis zum nächsten Mal, Ihr Tobias Bücklein.
Alles Wissenswerte zu aktuellen Entwicklungen im Bereich erneuerbare Energien finden Sie online auf www.thesmarteri.de. Ob Informationen zu den einzelnen Fachmessen und Konferenzen, Publikationen, Marktgrafiken, Trendpapiere, Studien oder Branchennews, hier bleiben Sie up to date.